freuen, das ist in der Tat für uns weniger greifbar. Woran liegt das? Ich hörte neulich ganz erschütternd von Freunden, die ihren alten Vater begleiteten, und sie sagten, es geht ihm schon seit Monaten schlecht, sehr schlecht. Und warum lebt er noch? Nun, die eindeutige Antwort war, er kann nicht loslassen. Er leidet, aber er kann nicht loslassen. Ja, warum kann er nicht loslassen? Er ist ein Leben lang in der Gemeinschaft gewesen, ein frommer Mensch, aber er hat Angst, es reicht noch nicht. Er kann nicht bestehen, seine Heiligung trägt ihn nicht durch. Beklemmend, wenn wir von Gottes ewiger Welt von Jugend an wissen und uns dann aber nicht darauf freuen können. Das wollen wir heute üben. Und wir haben als Text, an dem wir uns orientieren, gleich den Höhepunkt von Gottes neuer Erde genommen, Offenbarung 21, und weitere Stellen findet ihr auf eurem Zettel samt einer Gliederung. Aber wenn ihr Offenbarung 21 in eurer Bibel aufschlagen wollt, haben wir den Ausgangstext. Dort sagt der Seher Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Der selbst Gott wird mit ihnen sein, er wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, die große Erfüllung unserer Hoffnung wird hier beschrieben. Freilich geben wir es zu, die Offenbarung des Johannes ist für uns schon selber ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Wir kommen nicht so recht damit zu Streich, denn sie irritiert uns mit ihrem Aufbau, mit ihren Geheimnissen und vor allem mit ihren düsteren Szenen. Und sehr viele sind in ihrer Hoffnung und Endzeiterwartung deshalb auch eigentlich weniger von Hoffnung und Vorfreude bestimmt, als vielmehr von Angst und Ungewissheit. Umgangssprachlich sagt man schon außerhalb unserer Gemeinden, es kommen apokalyptische Zeichen, apokalyptische Zeiten, und denkt an schreckliche Geschehnisse der Hungersnot, der Naturkatastrophen und der Kriege. Damit aber hat man dem Seher Johannes Unrecht getan. Die Offenbarung des Johannes ist uns als Gemeinde nicht gegeben, um sorglosen und glücklichen Christen das Leben schwer zu machen. Gott hat uns die Offenbarung nicht gegeben, damit wir, so wir denn zuversichtlich und bewahrt leben dürfen, Angst vor der Zukunft bekommen, sondern umgekehrt. Die Entstehenssituation der Offenbarung und die Situation der Mehrheit aller Christen bis in die Gegenwart hinein war selbst apokalyptisch. Das heißt, nicht das, was Gott uns hier vor Augen stellt, ist Angst und Schrecken, sondern das, was die meisten Christen in der Geschichte erlebt haben und eben viele Christen zu unserem Leidwesen heute aktuell erleben müssen, ob in Ägypten oder Pakistan oder Syrien, das sind diese Zeichen der Endzeit, das ist diese Grausamkeit und Verfolgung. Wie eine liebevolle Mutter, die ihre Kinder zurücklassen muss, zum Beispiel, weil sie eine schwere Operation vor sich hat und nicht absehen kann, wann sie zurückkommt und ob sie zurückkommt. Wie eine solche Mutter ihre Kinder vorbereitet auf das Kommende, damit sie vorbereitet sind und sich daran erinnern können, das hat uns unsere Mutter gesagt. So hat Jesus im Johannesevangelium liebevoll seine Jünger vorbereitet auf die Angst, die sie in dieser Welt haben werden, auf den Hass, der ihnen entgegenschlagen wird. Und so wird die Gemeinde Jesu Christi in der Offenbarung getröstet. Wenn all das kommt, dann gebt eure Hoffnung nicht auf, dann gebt euren Glauben nicht auf, sondern wisst, ich habe euch vorbereitet, ich habe es euch gesagt. Und so sehr meine Vorankündigung gilt, so sehr gilt meine Verheißung, dass am Schluss ihr mit mir den Sieg davontragen wollt. Es war für mich eine Wende des Lesens der Offenbarung, als ich kapierte, dass hier unser liebender Vater uns nicht Angst machen will, sondern dass er uns in unserer Angst abholt, in unserer Erfahrung von Leid, Verfolgung und Ablehnung. Diese Form der Offenbarung, der Apokalypse, diese Darstellung der Endzeit ist freilich nicht von den ersten Christen erst geprägt und erfunden worden. Wir haben sie auch schon im Judentum und kennen sie schon aus dem Alten Testament. Das Buch Daniel ist eine solche Apokalypse, Beschreibung der Endzeit und der Wehen und Leiden der Endzeit zum Trost der Leidenden, dass sie wissen, wenn das Maß voll ist, werden wir erlöst werden. Und so ist die spannende Frage, was denn das Besondere nun an einer christlichen Offenbarung ist, an einer christlichen Apokalypse. Nun, die Apokalypse im Alten Testament und im Judentum beschreibt die Gegenwart ganz im Zeichen des noch nicht, des Leidens, der Verfolgung. Und die Hoffnung richtet sich ausschließlich auf die Zukunft, das noch nicht. Und es wird den Gläubigen und Gerechten gesagt, ihr lebt in einer ablaufenden Geschichte. Und Gott bereitet euch darauf vor, das ist nicht gegen euren Glauben, das spricht nicht gegen eure Gerechtigkeit, das entspricht dieser Welt und Weltzeit, die vergeht. Wenn ihr leidet, seid nicht überrascht, seid vorbereitet. Das gehört zu dieser Zeit. Ihr werdet als Gerechte gehasst und verfolgt werden. Eine ablaufende Geschichte. Wer die Offenbarung aber des Johannes liest, der entdeckt schon von dem 4. und 5. Kapitel an eine seltsame Gegenläufigkeit. Nein, wir leben nicht nur in einer ablaufenden Geschichte. So sehr wir leiden und es stimmt, dass es nicht besser wird und wir keine Verheißung haben, dass diese Erde ewig besteht und wir als Menschen unsterblich werden durch unseren Glauben. Ja, es stimmt, wir leben wohl in einer ablaufenden Geschichte als Volk, als Schöpfung und als Einzelne. Aber gegen die ablaufende Geschichte beginnt Gott eine anlaufende Geschichte. Wir werden älter als Welt und als Einzelne und wir werden zugleich jünger. Und jetzt ist die spannende Frage, was denn in dieser christlichen Offenbarung des Johannes der Anfangspunkt ist der neuen Geschichte. Nun, wir denken, das ist, wenn Christus uns entrückt als die, die da noch leben. Das wird sein, wenn das neue Jerusalem kommt. Alles viel zu spät. Die Offenbarung beginnt in Kapitel 5 mit der großen Thronvision, wo der Seher Gott sieht, wie er auf dem Thron sitzt und hat das Buch der Geschichte, der Zukunft, des Weltgeschehens in seiner Hand. Noch versiegelt. Und es heißt, wer ist würdig, dieses Buch zu nehmen? Und es findet sich unter allen Menschen in der ganzen Welt und Schöpfung keiner, der Gottes neue Schöpfung aufbrechen und eröffnen kann. Und es heißt, dass der Seher von sich sagt, er hat bitter geweint, weil es so viel Leid gibt, so viel offene Fragen, so viel offene Probleme und keiner, der würdig ist und in der Lage, Gottes neue Geschichte im Wortsinn zu eröffnen, die Siegel zu brechen. Und dann wird der Seher, ich habe es euch unter anderem abgedruckt, in Offenbarung 5,5 folgende ermuntert. Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und diesem Lamm wird dann bekannt, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut, das heißt mit deiner Lebenshingabe, Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. In die ablaufende Geschichte von Krieg, Verfolgung, Leiden, Trauer und Sterblichkeit hinein wird das Loblied angestimmt, du bist würdig, wem gegenüber? Dem auf dem Thron, Gott, wie wir es in der ersten Strophe sangen, und zweitens seinem Sohn, dem König von Juda, Jesus, dem Sohn Davids, der als das geschlachtete Lamm der Gottessohn ist, der sein eigenes Leben für uns dahingab. Wann hat die Wende begonnen? Mit dem Kommen des Menschensohns, mit seiner Liebe, mit seiner Hingabe, mit seinem Kreuz und seiner Auferstehung. Das heißt, du und ich und die Gemeinde Jesu Christi lebt nun in zwei verschiedenen Geschichten, in einer ablaufenden Geschichte. Und sei ehrlich, du hast es dir nicht eingestanden, aber abgelaufen ist deine Geschichte schon Stunde für Stunde vom Augenblick deiner Geburt an. Da dachten wir noch nicht an ablaufende Geschichte, aber wir waren nie so jung wie damals, als wir geboren wurden. Und schon am ersten Geburtstag war ein Jahr schon vergeben. Am 20. Geburtstag waren viele Möglichkeiten schon ausgeschlagen. Am 40. haben wir als Schwaben gemerkt, wir sind weise, aber die Weisheit besteht darin, dass wir unsere Grenzen kennenlernen. Und so nimmt unsere menschliche Geschichte ab, wie auch die Geschichte dieser Erde. Und zugleich leben wir von dem Augenblick unseres zum Glauben kommen an bewusst, vorher noch unbewusst in einer anlaufenden Geschichte. Die Wende dieser Welt, die Wende unserer Geschichte findet nicht erst am jüngsten Tag statt, sondern sie findet statt auf Golgatha und am leeren Grab, wenn der Gottessohn aufgeweckt wird. Das war die Kunst der ersten Christen, die in Hoffnung lebten. Sie haben sich nicht nur auf die apokalyptischen Leiden ihrer Alltagserfahrung konzentriert, sondern so sehr sie gelitten haben wie wir und gewiss manche mehr als wir, so waren sie voller Freude, Vorfreude, Hoffnung und Zuversicht, weil sie wussten, das Schönste liegt noch vor uns. Wir leben auf die Erfüllung der Vollendung Gottes zu. Wir leben nicht ab, sondern wir leben an. Habt ihr das schon mal eingeübt? An jedem Geburtstag euch nicht nur mitleidvoll von eurer Umgebung sagen zu lassen, jetzt bist du wieder ein Jahr älter geworden. Man sieht dir deine 70 Jahre gar nicht an, ich hätte dich für 80 gehalten. Und dann zu wissen, dass in Wahrheit mit jedem Jahr, das ihr älter werdet, ihr ein Jahr jünger werdet. Jünger aus der Perspektive der Vollendung Gottes, die er sich für euch vorgenommen hat, von der ihn nichts abbringt in eurem Leben. Ich war ganz überwältigt, als ich das erste Mal, nachdem ich zweimal hinguckte, in Römer 13, Vers 11, gemerkt habe, wie Paulus argumentiert. Dort sagt er seinen Römern, ihr dürft nicht länger euer Leben verschlafen. Es wird Zeit, dass ihr aufwacht. Die Nacht ist vorgerückt. Es ist Zeit, endlich aufzustehen. Denn die Stunde eurer Erlösung ist jetzt schon näher als damals, als ihr gläubig wurdet. Die ersten Christen wussten, zum Glauben gekommen, auf mich selbst angewandt, bin ich mit 15. Mit 30 bin ich schon 15 Jahre näher an meiner Vollendung, einfach deshalb, weil ich näher an der Wiederkunft Christi und der versprochenen Vollendung Gottes in dieser Welt bin. Die ersten Christen waren von einer extremen Vorfreude und Zuversicht bestimmt. Nicht, weil es ihnen besser ging als uns, sondern weil sie wegschauten von sich selber und ihrer Situation und hinschauten auf das, was vor ihnen lag und entgegenkam. Lange Zeit hat man uns Christen aus der Welt heraus kritisiert. Die christliche Hoffnung ist ja nur ein Vertrösten auf das Jenseits. Die christliche Hoffnung lenkt ja vom Leben im Hier und Jetzt ab. Weit gefehlt. All die Atheisten, die versuchten, im Hier und Jetzt das Reich Gottes zu ersetzen, ob es der Kommunismus war oder der Nationalsozialismus, sie alle haben uns nur ins Verheeren gestürzt, denn man kann Gott und seine neue Schöpfung nicht ohne Gott umsetzen und verwirklichen. Da kippt die Vision in die Tyrannei. Nein, wer den Himmel nicht Himmel sein lässt und Gott nicht Gott sein lässt, der lässt auch die Erde nicht Erde sein, der macht die Erde zur Hölle. In Wahrheit lenkt nicht die Hoffnung von der Gegenwart ab, sondern die Preisgabe von der Hoffnung. Ihr kennt es alle. Wenn ihr einen Grund habt, euch auf etwas zu freuen, dann seid ihr motiviert in der Gegenwart. Wenn ihr euch vorfreuen könnt, wie ich es als kleines Kind auf Weihnachten tat, dann habt ihr einen Grund, einen Punkt, auf den hin ihr orientiert seid. Auf den Urlaub hin, auf die Hochzeit hin. Ich weiß noch, wie ein Studienkollege von mir, mit dem ich zusammen Sprachen lernte, sich vornahm, wenn er die beiden Sprachen Hebräisch und Griechisch mit Erfolg abschließt, heiratet er. Der hatte das Bild seiner Verlobten auf dem Schreibtisch und immer wenn er faul war und wollte nicht weiterlernen, musste er nur in den Augen gucken und bums war er wieder bei seinen Vokabeln. Wie hab ich ihn beneidet, ich war damals noch Single und ohne Beziehung. Der war motiviert von vorne her. Und in der Tat ist es so, jemand, der Hoffnung und Vorfreude hat, jemand, der bei so einem Wetter von der Sonne schon träumen kann, die vor ihm liegt, wer im Herbst vom Frühling weiß, der in der Tat kann ein Doppeltes. Erstens, all das Unangenehme, all das Schmerzhafte, all das Lästige ist weniger schlimm, wenn ich einen anderen Lebensinhalt habe, von dem her ich lebe. Hab ich nur diesen Tag, so verregnet wie er ist, und dann kommt noch der ganze Oktober und der November und der Dezember, dann frage ich mich morgens, wenn der Wecker klingelt, was soll so ein Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Das kann ja nichts werden. Wenn ich aber morgens aufwache und habe Perspektive, dann ist der Herbst nicht ganz so herbstlich. Die unangenehme Arbeit geht mir flotter von der Hand. Und zweitens, jemand, der Hoffnung hat, ist motiviert. Habt ihr das schon gemerkt? Das ganze Jahr schiebt ihr die unangenehmen Dinge vor euch hin. Ich denke nur an meine Steuererklärung. Und dann kommt der Urlaub und ich weiß, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, sitzt mir das Finanzamt im Nacken. Ich muss das vorher packen. Und plötzlich in einer Woche geht mir von der Hand, was vorher monatelang nicht geklappt hat. Ja, wie kommt denn das? Nun, weil ich mich auf den Urlaub freue, setzt das Kräfte frei. Ich werde nie vergessen, wie eine ältere Dame zu mir kam nach einem Vortrag über die Hoffnung und sagte: Herr Eckstein, Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Das ist das schönste Kompliment, das man als Prediger bekommen kann, wenn die Gemeinde sagt, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Meine ganze Familie lebt in Australien. Ich sehe die Enkel nicht, ich sehe die Kinder nicht. Und ich war schon ganz missmutig, wie der Herbst jetzt begonnen hat. Und dann kommt eine Postkarte und da steht drauf, Oma, wir kommen. An Weihnachten kommen wir alle. Und die Dame sagte zu mir, Herr Eckstein, Sie glauben es nicht, ich war von einer Sekunde auf die andere wie neu geboren. Das Zimperlein war noch das gleiche, das Wetter war auch nicht anders, der Alltag war derselbe und trotzdem war das Leben ein anderes. Warum? Weil sie einen Punkt hatte, von dem her sie lebte. Für die Hoffenden läuft die Zeit nicht ab, für die Hoffenden läuft die Zeit an. Sie zählen rückwärts. Früher haben die anderen, ich bin Pfarrer und musste deshalb nicht zur Bundeswehr, aber all meine Klassenkameraden, die hatten so ein Metermaß bei der Bundeswehr und ab 1,50 Meter für 150 Tage haben sie jeden Tag einen Zentimeter abgeschnitten. Bald ist es vorbei, nicht? Jemand, der Hoffnung hat, lebt an. Und so hat diese alte Dame plötzlich hoffen können. Ihr Leid war relativiert. Sie hat nicht nur ihre Zimperlein jeden Tag gespürt, sondern konnte weggucken von sich selber. Und sie freute sich auf die Erfüllung. In der Tat, die Hoffnung macht nicht diesseits flüchtig. Und die Hoffnung macht auch nicht untüchtig für das Leben. Die Hoffnung macht lebenstüchtig. Und deshalb brauchen wir selbst die Hoffnung wieder. Deshalb braucht diese Welt die Hoffnung so dringend. Und wenn wir lange Zeit sagten, unsere jungen Leute sind so hoffnungslos, sie haben keinen Schwung, sie kriegen nicht mal die Kurve, ihre Ausbildung, ihre Schulbildung optimal zu nutzen, sie sind demotiviert und frustriert, dann lag es daran, dass wir ihnen zu wenig Hoffnung gegeben haben. Nicht Illusionen für das Hier und Jetzt, sondern Hoffnung für ein ganzes Leben weit über das Sterben hinaus. Wer hofft, der hat das Leben vor sich. Wer hofft, der steht auf der Startlinie und er lebt in die Zukunft hinein. Jetzt sagen wir, ich würde ja gerne hoffen, aber mein Einstiegsbeispiel war, habe ich denn Grund zu hoffen? Ja, wir haben Grund zu hoffen. Denn das Christliche an der Offenbarung des Johannes ist nicht, dass hier gesagt wird, für einige Gerechte, die von sich aus ihre Kleider weiß hielten, die ein gutes Gewissen haben, haben nie gefehlt, haben treu gelebt im Gehorsam gegenüber Gott, für die besteht Hoffnung. Sondern die Offenbarung erzählt von Jesus Christus, der sein Leben für uns, zu unseren Gunsten gelassen hat. Sein Blut steht für seine Lebenshingabe am Kreuz. Wer hat Hoffnung an diesem jüngsten aller Tage? Hoffnung haben die, die sich ganz auf diesen Jesus werfen und verlassen und alles von ihm erwarten und ihn als würdig anerkennen. Was muss ich tun, um am ewigen Leben teilzuhaben? Nichts kann ich tun und deshalb nichts muss ich tun, um selber würdig zu sein. Alles das, was ich haben werde, ist die Würde meines Herrn Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit darf ich als Geschenk, als meine Gerechtigkeit nehmen. Seine Herrlichkeit wird mir zuteil und seine Würde schenkt er mir. Warum? Ich kann es euch nicht erklären, als allein mit seiner Liebe. Dem, der uns liebt und uns erlöst hat von all unserer Schuld, den wollen wir preisen und den preisen wir würdig. Wer immer ich heute bin, was immer ich mitbringe, an eigener Schuld, auch an Last der Schuld, die andere mir zugefügt haben, ich kann zu diesem Christus kommen und werde bei ihm reingewaschen. Ich kann all meine Lasten abladen. Ich kann mir selbst vergeben lassen und mich von ihm anleiten lassen, anderen zu vergeben. Ich kann mein altes Leben ihm übergeben und mich auf sein neues Leben freuen, das wann beginnt? Am Ostersonntag vor 2000 Jahren. Da ist er durch mein Sterben hindurch in sein und mein Leben auferstanden. Da hat die Zukunft schon begonnen und in die darf ich eintreten, allein durch meinen Glauben. Ja, aber es ist jetzt ja so, sagen wir dann, es ist ja schon richtig, dass dann am jüngsten Tag einmal Hoffnung besteht. Aber der jüngste Tag war ja bis heute nicht und der arme Paulus und der Petrus sind ja vor 2000 Jahren gestorben und meinen Großvater haben wir auch beerdigen müssen. Und dann liegt man ja erstmal tot unter der Erde und hat keine Hoffnung. Käme Christus wieder, dann würde ich mich nicht drücken und wäre gerne dabei. Aber erst sterben, auf den Tod zugehen, das ist ein großes Missverständnis vieler Christen und auch vieler sehr gläubiger Christen, dass wir auf den Tod zugehen. Das Lamm, das für uns gestorben ist, der Christus und Herr, der für uns gestorben und auferstanden ist, der ist unser Herr in diesem Leben. Was wird er sein in dem Augenblick, in dem wir sterben? Ist er dann nicht mehr dein Herr? Dann ist er erst recht dein Herr. Paulus sagt es in Römer 14, 7 folgende, ob wir leben oder sterben, in jedem Fall gehören wir dem Herrn, der lebt. Eine vergessene Hoffnung der Christen ist es in der Tat, dass wir als Christen wohl alt werden mögen, dass wir als Christen auch an Krankheit leiden mögen, dass wir als Christen auch sterben mögen. Aber es hat noch nie einen Christen gegeben, der tot war. Im Augenblick unseres Sterbens treten wir in Gottes Ewigkeit ein. Wie wir das zusammendenken sollen, das ist uns dann die Frage. Und wir machen uns gerne die Eselsbrücke. Ja, ist es nicht leichter zu denken, dass die Verstorbenen einfach nur in einem Zwischenzustand sind, dass sie entschlafen sind und schlafen? Nein, das wäre zu wenig der Hoffnung. Das wäre eine Unterbestimmung. Denn das würde bedeuten, der arme Paulus und Petrus wären in Wahrheit jetzt tot. Sie merken es nur nicht. Es ist aber umgekehrt. Ich wurde neulich gefragt, als ein lieber Freund gestorben war, von dessen Freunden und Mitarbeitern, ob wir denn wirklich hoffen dürfen, dass die Entschlafenen nicht tot sind, sondern dass sie bei Christus leben. Und dann habe ich mit Gewissheit und Freude zusagen können, es sind nicht die Entschlafenen in Christus, die schlafen und tot sind. Es sind vielmehr wir Lebenden, die alle Möglichkeiten verschlafen, schon hier mit Christus lebendig zu sein. So hat es schon Maria und Martha aus dem Munde Jesu lernen dürfen in Johannes 11, 25 folgende, dass er selbst die Auferstehung und das Leben ist. Und das bedeutet, dass jemand, der an ihn glaubt, das heißt, im Wir mit ihm ist, mit ihm verbunden ist und ihm gehört, wohl sterben mag, aber dass er leben wird. Und wer so lebt in diesem Glauben an ihn, der kann niemals mehr, im Deutschen würden wir übersetzen, tot sein. Nein, unsere Schwestern und Brüder, die in Christus entschlafen sind, sind blitzwach. Wer hier pennt, sind wir, weil wir die Hoffnung nicht kennen, mit der wir leben. Mich wundert es immer wieder, dass die ersten Christen den Denkwiderspruch nicht empfunden oder nicht thematisiert haben. Zwischen diesen Jahren, die dazwischen lagen, und bei Paulus waren es ja auch schon einige Jahrzehnte, als er älter wurde. Nun, das liegt daran, dass Paulus sagt, wie immer das Paradies, der dritte Himmel, der Schoß Abrahams, das Zwischenreich aussehen mag, dort werde ich mit Christus zusammen sein. Das ist für mich der Himmel. In Wahrheit haben sie in der Tat etwas erkannt, was bei uns die Naturwissenschaft erst vor kurzem entdeckte. Dass nämlich das Problem der Zeit ein relatives Problem ist. Da, wo wir nicht mehr gebunden sein werden an unsere Materie, da, wo Zeit und Raum keine Rolle mehr spielt, gibt es das Problem der Zwischenzeit gar nicht. Das heißt, im Augenblick, als Abraham in die Ewigkeit eintrat, musste er wie viele Schritte machen? Einen Schritt. Als Luther in die Ewigkeit ging, war es ein Schritt. Und als Paulus ging, war es auch ein Schritt. Ja, wie kann denn das sein? Einer muss doch einen längeren Weg haben. Entweder ist die Ewigkeit bei Luther, bei Paulus oder bei Abraham. Nein, Gottes Ewigkeit ist immer gleich. Das heißt, die Ewigkeit ist jedem Punkt der Geschichte gegenüber gleich unmittelbar. Wer immer in Christus stirbt, ist sogleich bei ihm. Das ist der Punkt, warum Gottes Engel keine Uhren brauchen. Wenn sie von der Ewigkeit in die Zeit geschickt werden, sind sie immer pünktlich. Von der Ewigkeit ist es immer nur eine Sekunde, in diese Zeit zu kommen. Also, ich habe euch die Sorge abgenommen, dass ihr am jüngsten Tag nicht bestehen könnt. Braucht ihr gar nicht. Christus kann bestehen. Er ist würdig und er ist dein Herr. Versteck dich am jüngsten Tag hinter ihm. Da bist du genau da, wo du hingehörst, in der Nachfolge Jesu Christi. Und das Zweite. Wir haben deshalb keinen Grund, uns nicht zu freuen auf unsere Zukunft, weil es wohl sein mag, dass wir Ärger haben werden und Verfolgung, dass wir wohl alt werden und manche von uns vielleicht auch Schmerzen erfahren werden. Aber spätestens im Augenblick unseres Sterbens sind wir erlöst von diesem alten Leib der alten Erde. Und wir werden, wenn unsere Lieben, die uns begleiten, unsere Hand loslassen müssen, zeitgleich von Christus in seiner Liebe ergriffen und in sein Reich, in seine Gegenwart geführt. Warum freuen wir uns trotzdem nicht? Nun, weil es uns so schwer fällt, uns auf etwas zu freuen, was wir nicht kennen. Hätte diese Großmutter ihre Enkel und ihre Kinder nie gesehen, was ja nicht geht, wie sollte sie sich auf sie freuen? Wir freuen uns natürlich auf das, was wir kennen. Und hier beginnt das Problem. Der arme Johannes, der wurde in die Ewigkeit geführt. Er sah alles, wie es einmal sein wird und wie es jetzt schon ist. Gott in seiner Herrlichkeit, Christus in seiner Herrlichkeit, das neue Jerusalem in der Herrlichkeit, das ewige Leben. Er hat den Himmel gesehen. Und dann bekam dieser arme Mensch, denn jetzt tut er mir leid, bisher habe ich ihn bewundert, den Auftrag, geh runter, schreibe es auf und erkläre es. Ja, jetzt bitteschön, wie soll ich denn den törichten, blinden Menschen etwas unvorstellbar Schönes vorstellen? Wie soll ich etwas unbegreiflich Herrliches auf den Begriff bringen? Und wenn der Himmel unvergleichlich toll ist, mit was soll ich ihn vergleichen? Der arme Johannes. Wie tut er es denn? Auf eine doppelte Weise. Was haben wir gehört? Himmel wird sein, wenn Gott zu seinen Menschen kommt. Er wird als ihr Gott bei ihnen wohnen. Das heißt, eigentlich ist der, der Gottes Liebe versteht und anfängt, Gott selbst zu lieben, schon mit einem Fuß im Himmel. Er hat nämlich das Entscheidende schon kapiert. Das Schönste am Himmel wird die Liebe Gottes sein und die Liebe Christi sein. Habt ihr noch das Lied in Erinnerung? Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich was sehe? Nicht die Erfüllung all meiner irdischen Träume, sondern Christus selbst, der mich vollkommen liebt und seine Gnade verstehe. Das heißt also, für jemand, der ahnt, wie erfüllend Liebe sein kann und Gottes Liebe ist, ist der Himmel schon veranschaulich, wenn ich ihm nur sage, es wird vollkommene Liebe sein, Gottes zu den Menschen, der Menschen zu Gott und der sich liebenden Menschen miteinander. Nun weiß aber Johannes, dass nicht alle Menschen schon so viel Liebe geschmeckt haben, dass alleine diese Aussage, die doch die zentrale ist, ihnen schon die Augen öffnet. Und so beschreibt er das neue Jerusalem und das Kommen Gottes wie? Nun zunächst werden wir wieder wie in dem ganzen Buch der Offenbarung bei unseren Schmerzen abgeholt, bei unserem Leid. Und es wird gesagt, wie soll ich mir den Himmel vorstellen, damit ich mich darauf freue? Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ist das nicht faszinierend? Wir werden mit all unserem Leid und all unseren Klagen, mit unseren eingestandenen Problemen und den Altlasten unserer Seele, die wir selbst noch verdrängen, mit all dem, was wir mitbringen an Schmerz, ernst genommen und im wörtlichen Sinne abgeholt von Gott. All das, das wird er von uns abnehmen. Für jemand, der im Moment so leidet, dass er gar nichts Positives mehr denken kann, was ihm Vergleich sein kann und Ansporn zur Hoffnung, wird der Schmerz genommen und es wird ihm gesagt, dann sprich es aus bei Gott, dann klage es dem Gott, der deine Tränen zählt und wisse, du lebst auf einen Punkt der Erlösung zu, dann wird dir all das weggenommen, Gott wird deine Tränen abwischen. Wir können also Hoffnung lernen, auch dann, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir denn unser schlechtes Befinden und unsere Klagen in Gottes Gegenwart bringen und ihm klagen und ihm hinlegen, damit er uns tröstet und damit er uns die Tränen abwischt. Via Negationis, auf dem Weg der Verneinung, lernen wir zu hoffen, indem wir Gott alles bringen, was uns belastet. Oft versuchen wir bei Gott immer ein schönes Gesicht zu machen und einen guten Eindruck. Und dann wundern wir uns, wenn uns die Gebetszeit lang wird, weil wir diese Rolle nicht so lange durchhalten. Wir müssen es wieder wie die Psalmisten lernen, bei Gott zu klagen. Denn er muss ja wissen, welche Tränen er uns am jüngsten Tag abwischt. Er will es ja wissen. Gott will nicht immer nur angenehme Dinge von dir hören, sondern er will dich hören. Ihm ist es wichtig, dass du dich bringst, wie du bist und echt bist bei ihm. Auf dem Weg der Verneinung, indem wir ihm alles hinlegen, werden wir getröstet und lernen wir Hoffnung. Dann wird all das nicht mehr sein. Und dann im Folgenden schwingt es ganz um, sodass wir fast einen Stilbruch empfinden. Eben noch war Geschrei und Klage und Sterblichkeit und Krankheit im Blick. Und nun wird dem Seher die goldene Stadt gezeigt, das neue Jerusalem, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Wie wird sie ihm gezeigt? Sie soll aus Gold bestehen und aus Edelsteinen. Perlen, die so groß sind, dass man 12 Stadttore daraus schlagen kann. Nun müssen wir wissen, dass die ersten Christen durchschnittlich relativ arm waren. Wenn da eine Christin so eine kleine Perle hatte an einem Schnürchen, dass man schon nicht altersweitsichtig sein durfte, um sie überhaupt nicht zu übersehen, dann war sie schon stolz auf ihren kleinen Schmuck. Es war der Schmuck bei den frühen Christen nicht das Übliche. Was macht der Seher hier? Er nimmt die Werte unseres Lebens. Und er sagt, was immer dir im Leben wertvoll ist, was immer für dich bewundernswert und wünschenswert und erhoffenswert ist, stell es dir 1000 mal 1000 mal 1000 vor und du kommst immer noch nicht an die Herrlichkeit, die Gott mir gezeigt hat, die jetzt schon bei ihm ist und auf dich wartet. Es wird dort keine Materie der ersten Schöpfung geben. Es ist nicht das Gold unserer Welt, es sind nicht die Edelsteine unserer Welt, sondern es soll deutlich werden, alles das, was uns hier wertvoll ist, wird dort von Gott übertroffen werden. Und wir werden diese Werte sehen, diese Herrlichkeit und dieses Licht. Und wir werden sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass das meine Zukunft ist, dann hätte ich damals völlig anders gelebt. Dann hätte ich mich nicht von jedem trüben Tag gleich deprimieren lassen. Dann hätte ich Kränkungen und Enttäuschungen nicht so ernst genommen. Mit so einer Perspektive, ja, dann hätte ich ja ganz anders motiviert leben können. Und der Seher sagt, eben, dann leb doch so motiviert. Ich habe es dir doch verraten, dass du auf diesen Punkt zugehst. Ich sehe so einzelne junge Männer unter uns, die können vermutlich jetzt mit Gold und Silber und Edelsteinen nicht so viel anfangen, weil sie sagen, was soll ich denn mit Schmuck anfangen? Ich bin doch kein Mädchen. Denen muss man das dann anders übersetzen und muss sagen, dort oben darf man dann einen Porsche GT fahren, auf der Milchstraße, off-limit, ohne Radarfalle, auch am kommenden Donnerstag ohne Radarfalle. Da bremst dich keiner und es kann dir auch gar nichts passieren, weil alles weich gepolstert ist mit Wolken und Sternen endlos bereichen. Also jeder mag sich seine eigenen Träume vorstellen, um zu verstehen, worum es geht. Auch unsere schönsten und wertvollsten Dinge werden dort übertroffen. Bisher hatten wir es nur mit den kleinen Geschenken unseres Schöpfers zu tun. Die allergrößten sind uns noch verborgen. Wir leben nicht ab, sondern wir leben an. Und wenn wir das verstehen, dass das Schönste vor uns liegt, dann in der Tat leben wir anders. Ich werde immer wieder gefragt, was denn eigentlich dieser Lohngedanke im Neuen Testament für Christen soll. Wenn ich eine Gesetzesreligion habe, dann ist klar, was Lohn bedeutet. Die, die gerecht waren, die Gottes Gebote taten, die werden mit dem ewigen Leben belohnt aufgrund ihres gelebten Lebens. Als Christen wissen wir aber, und Paulus hat es uns im Römerbrief ja eingebrannt, dass es keinen Menschen geben wird, der am jüngsten Tag aufgrund seines gelebten Lebens als gerecht erwiesen wird. Und wenn Gott unsere vollkommene Liebe will, wer wollte am jüngsten Tag dann sagen, dass er vollkommen ist und nie gefehlt hat? Und dennoch redet auch das Evangelium vom Lohn. Warum? Nun, am jüngsten Tag werden wir auf unser Leben zurückschauen und Gott wird nicht nur all unsere Tränen abwischen, sondern Christus wird uns auch zeigen, was er in seinem Geist durch uns gewirkt hat. Er wird uns plötzlich zeigen, was durch uns geschehen ist, wir merkten's oder merkten's nicht. Und manche von den Schwestern unter uns, die ihr Leben lang sich einsetzen, machen Sozialarbeit, machen Kinderarbeit, machen Gemeindearbeit und haben nicht die Erfahrung, dass ganze Erweckungen aufbrechen oder Missionsfelder sich wie explosiv erschließen, sondern tun einfach treu ihren Dienst und mögen dann am Schluss fragen, hat es sich gelohnt? Die werden am jüngsten Tag überrascht sein, von wie vielen Menschen sie angesprochen werden. Und dann werdet ihr sagen, jetzt hilf mir mal, jetzt habe ich zwar mein neues himmlisches Gedächtnis, aber mir kommt es wie Vergesslichkeit und Demenz vor, ich kann mich an dich nicht erinnern. Und dann lachen sie euch an und sagen, nein, ich bin ein Enkelkind und ein Urenkel des Segens, den Gott durch dich gewirkt hat. Still, treu, ohne Erfolg zu sehen, ohne die Frucht zu sehen, geschieht Segen durch euch, wenn ihr in der Hoffnung auf das Lamm Gottes, auf die Hochzeit der Braut mit dem Bräutigam zulebt und in Liebe treu euren Dienst tut. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, hoffnungsvoll zu leben, und es lohnt sich in dieser Hoffnung, sein ganzes Leben auf dieses Ziel auszurichten. Es sind nicht unsere Taten, die zählen. Es ist die Liebe Christi, die zählt. Es sind nicht unsere Werke, die zählen. Es ist die Liebe Christi, die sich durch uns entfalten kann. Wenn wir so in Hoffnung leben und Christus durch uns wirken lassen, dann in der Tat werden wir sehen, dass sich unser Leben gelohnt hat. Die Kronen aber, die wir bekommen, und das Priesteramt, das ja für einen Juden etwas ganz Besonderes ist, das wir bekommen, das bekommen wir nicht als Ergebnis unseres Lebens, auch nicht eines geistlichen Lebens, sondern das hat Christus uns erkauft am Anfang unserer neuen Geschichte. Wisst ihr, dass ihr jetzt schon Kronprinzessinnen und Kronprinzen Christi seid, um es mit ihm zu erben? Die Schwestern unter uns sind es ja schon gewohnt, ihr Haupt aufrecht zu tragen, weil sie auf dem Haupt etwas tragen. All wir anderen müssen am jüngsten Tag das Krone-Tragen erst einüben und sollten es heute schon, denn wir sind von ihm gekrönt in seiner Liebe. Man sagt ja gerne, Adel verpflichtet. Ich habe euch aber eine gute Nachricht, Adel verpflichtet nicht nur, Adel entpflichtet auch. Es macht uns gelassen, zu wissen, dass wir in einem Kampf stehen und in einem Wettkampf, den wir deshalb gewinnen, weil wir auf der Ziellinie Jesu Christi starten dürfen. Als Christus starb und wieder auferstand, hat er dich für seinen Vater erkauft, Kronprinzessin und Kronprinz Gottes zu sein. Jetzt lasst uns laufen, nachdem wir schon am Ziel sind. Christen werden nicht älter, Christen werden jünger, bis zum jüngsten Tag. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, es erscheint uns zu schön, um wahr zu sein, dass das Eigentliche nicht in unserer Kindheit lag und Jugend, sondern noch vor uns liegt, egal wie alt wir sind. Es scheint uns zu schön, um wahr zu sein, dass unser Leben in Wahrheit anläuft, so sehr unser altes Leben spürbar ablaufen mag. Es scheint uns zu schön, um wahr zu sein, dass du wirklich die Geschichte und diese Welt und die Politik in deinen Händen hältst und zu einem guten Ende bringst, egal wie Menschen es anders gestalten wollen. Aber wir wissen, dass es wahr ist. Denn du, Herr Jesus Christus, hast es uns nicht nur verkündigt, sondern in deiner Liebe besiegelt, bis zur Bereitschaft, dein Leben für uns einzusetzen. Alles, was wir brauchen, um endgültig in der Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater zu sein, hast du uns selbst in deiner Liebe erkauft und geschenkt. So nimm doch ab all das, was uns trennt und ablenkt und stört. Lass uns nicht länger mit uns selbst mitleidig nur trauern. Lass uns nicht länger unsere eigenen Probleme sehen und unser eigenes Leben, sondern lass uns aufsehen auf dich, auf dein Kommen. Du hast gesagt, dass du bald kommst. Und wir antworten dir: Ja, Herr, komme bald. Amen.